Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV eine neue Ausgabe von 7+3. Und ich war versucht zu sagen, mit einem Fossil des Finanzjournalismus in Deutschland. Dann ist mir aufgefallen, mein Gast ist ungefähr genauso alt wie ich. Das macht mich auch zum Fossil. Also machen wir es kurz. Zwei Fossile reden heute darüber, was sie bisher so erlebt haben, wobei Matthias einen höheren Anteil haben wird, denn er ist ja der Gast. Und damit herzlich willkommen, Matthias Schmidt.
Ja, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch.
Und wir legen direkt los, Matthias, denn es mag Leute geben, die dich und deine Seiten und deine Seite, wo du ja auch eigene YouTube-Videos machst, noch nicht kennen. Von daher, wer bist du, was machst du und was ist das Tolle an dem, was du so machst?
Ja, mein Name ist Matthias Schmidt. Ich bin 48 Jahre jetzt alt. Ich betreibe den Blog finanzgeschichten.com, den YouTube-Kanal Finanzgeschichten, wobei da zuletzt ein bisschen weniger Videos gekommen sind. Da geht es vor allem eben um Basics der Finanzanlage. Also ich versuche eher ein How-to-Do zu vermitteln, als viele konkrete Empfehlungen eben zu geben. Dann bin ich noch Admin der Facebook-Gruppe Aktienbörse Finanzen. Da haben wir knapp 79.000 Mitglieder, beantworte relativ viele Fragen und eben gebe Beiträge frei etc. Früher habe ich mal als Journalist gearbeitet für Börse Online, Financial Times Deutschland und ich habe bis zum letzten Jahr ein Auktionshaus für historische Wertpapiere betrieben und eben dort alte Aktienzertifikate versteigert, also reine Sammlerstücke quasi, aber eben mit einer sehr starken Verbindung zur Finanzgeschichte. Ja, und heute liegt mein Fokus, also der Blog ist was ich aus Leidenschaft im Prinzip betreibe und auch die Facebook-Gruppe, also rein monetär wird sich das jetzt nicht lohnen. Mein Fokus liegt eben darauf, meine eigenen Finanzen zu verwalten. Ich gehe viel auf Hauptversammlungen, gehe so allgemein viel raus, interessiere mich für Small- und Microcaps, auch für Sondersituationen mache ich relativ viel, bin noch an einem Start-up beteiligt, wo ich nicht operativ oder was dabei bin, aber im Prinzip als Investor den ein oder anderen Kontakt herstelle und da im Prinzip mal ein bisschen weiterhelfe, ein bisschen mit Beziehungen und Ideen vielleicht aushelfe, ja.
Jetzt habe ich gerade im Grunde genommen mitbekommen, zwei Dinge. Erstens, dass du noch gar kein Fossil bist, weil Fossil ist man eigentlich frühestens mit 50, von daher bin ich das Fossil und habe dich nur für eins gehalten und habe dich mental älter gemacht, als du eigentlich bist. Also entschuldige dafür. Und du hast gesagt, bis letztes Jahr, und das ist etwas, was mir dann offenbar entgangen ist, das Thema historische Wertpapiere machst du nicht mehr.
Nein, das ist Geschichte. Ich habe lange Auktionen gemacht. Ich habe 2001 mit den Auktionen angefangen. Aber ich sag mal so, es war schon länger klar, dass dieser Markt ist nicht einfach, weil unser Job war es im Prinzip im Lauf der Zeit, also gerade in den Nullerjahren haben wir relativ viel international angeschossen. Wir haben 2004 schon extrem hohe Budgets für SEO und für Marketing im Internet gehabt, also vor über 20 Jahren. Und dementsprechend haben wir viele Leute international damals erreicht und das Sammelgebiet war relativ stark in Deutschland in den 70er Jahren konzentriert. Und wir haben halt viele dieser Sammlungen ins Ausland verkauft oder an ausländische Sammler. Und dementsprechend, da wird nie was zurückkommen für ein Auktionshaus. Und dieser Prozess, der war quasi, ja, es ist immer weniger Material nachgekommen. Wir haben also wirklich ein Problem mit Materialnachschub gehabt. Und letztendlich war das eigentlich ja so 2020 schon irgendwo der Punkt, wo mir klar war, wo die Reise hingeht und wo ich mir eben überlegt habe, was macht dir Spaß? Und dann bin ich eben wieder zurück zu diesem eher journalistischen und habe gesagt, okay, das mit dem Blog, habe mit YouTube das Ganze versucht und habe da eben verstärkt meine Sachen gemacht. Wobei es das Glück einfach, dass ich die Freiheit habe, eben es nicht aus Druck etwas verdienen zu müssen, zu machen, sondern im Prinzip das machen kann und machen möchte, was mir Spaß macht. Und dann habe ich im Prinzip im letzten Jahr dann, vorletzten Jahr schon entschieden, im letzten dann umgesetzt, den Cut zu machen, weil mehrere Sachen länger parallel laufen zu lassen, wird dann irgendwann zu viel und lieber auf ein paar Sachen dann fokussieren. Und da der Cut, weil die Auktionen sind halt vom Volumen immer kleiner geworden, weil man eben das Material nicht hatte für die Kunden, die gern kaufen würden und rumgedreht für das Material, was man leicht bekommt oder was man bekommt noch, ist es immer schwieriger, quasi neue Kunden zu finden und dementsprechend da dieser Switch quasi und ja, habe ich dann eben mehr Zeit dafür, mich um die normalen Wertpapiere wieder zu kümmern, um das normale Investment zu kümmern.
Ja, und dann hast du gesagt, du warst Teil einer relativ legendären Mannschaft, nämlich bei der Mannschaft, die mit spektakulären Covern aufgefallen ist. Bei der Financial Times Deutschland warst du mit dabei. Aber bevor du da hingekommen bist und glaube ich auch bis zum Ende mit dabei warst, begann irgendwie das Thema Börse in deinem Leben eine Rolle zu spielen. Und wie ging das bei dir los?
Also angefangen über das erste Mal, dass ich von der Börse gehört habe, war 1987, als der Crash passiert ist, im Oktober 87. Oktober war es, ja. Und einige Tage danach hat der Bankberater meinen Vater eben angerufen und hat gesagt, das ist jetzt eine Chance, in den Aktienmarkt zu investieren. Und mein Vater hat die ersten Aktien gekauft. Und das Kuriose war, damals, es gab ja online oder so, das Ganze noch nicht, das Ganze war jeden Tag eben, hauptsächlich ging das über die Tageszeitung. Und der Sportteil und der Wirtschaftsteil waren bei uns in der Zeitung quasi in einem Buch. Und mein Vater wollte jeden Morgen natürlich den Wirtschaftsteil dann lesen und ich den Sportteil. Und so haben wir uns irgendwann um die Zeitung gekappelt. Und dann hat er gesagt, hey, schau dir das mal an, das könnte dich auch interessieren. Und hat mein Vater eben angefangen, mir immer mehr davon zu erzählen, mich dafür zu begeistern. Und ich habe dann losgelegt, dass ich war, es hat mir Spaß gemacht. Das Thema war interessant. Ich war damals 11 und habe dann angefangen, in der Stadtbücherei alle Bücher auszuleihen, was es zum Thema Börse, Finanzen, Geldanlegen und Co. gab.
Die drei, die es damals gab?
Ja, das waren, also so schlecht waren die. Das war schon ein Dutzend oder zwei. Also es war schon ein bisschen was. Von Costolani angefangen. Dann habe ich vom Zeitungsaustrag Geld, was ich damals bekommen habe, habe ich mir mein erstes Buch gekauft und das habe ich mir heute mal rausgesucht. Das habe ich sonst nie gezeigt. Das ist Wertpapiere, Geld und Gold von Holger Bonus. Das gab es damals als eine Prämiengeschichte fürs Austragen. Und das war so eine Sache, wo ich mir einfach reingearbeitet habe. Ich habe viel Zeitschriften gelesen in der Geschichte. Ich habe Bulle und Bär, sagt ihr vielleicht noch was, ab Ausgabe 1 damals gelesen, also der Vorläufer vom Aktionär war das. Börse Online natürlich, ab in den ersten Monaten schon die Ausgaben. Im Übrigen damals Derivateanzeigen habe ich mir dann aus Börse Online rausgeschnitten und so im Prinzip die WKNs und so weiter aufgehoben. Ich habe Börsenspiele mitgemacht. Ich habe relativ lange Trockenübung als Jugendlicher gemacht und dann meine erste Order habe ich kurz vor meinem 18. mit Einverständnis der Eltern gegeben. Damals wollte ich auf einen steigenden Ölpreis setzen und dann bin ich zum Sparkassenmenschen und der wollte mir allen Ernstes als 17-Jähriger ein Future kaufen lassen. das habe ich aber dann, das war kurz nachdem die Metallgesellschaft damals in Schwierigkeiten mit diesen Ölfutures kam.
Wo auf einmal Contango und Backwardation den Deutschen auch das erste Mal begreiflich gemacht wurde.
Genau. Und damals habe ich dann gesagt, nee, Future, nee, das ist mir dann doch zu heiß. Aber ich habe dann gefunden, einen Optionsschein, damals waren diese japanischen Optionsscheine richtig heiß, mit einem hohen Hebel, niedriges Aufgeld und weiten Spreads. Und da habe ich dann einen Optionsschein auf Mitsubishi Oil geordert, habe aber mein Limit nicht bekommen. Das war Dezember 93. Und schließlich meinen ersten Kauf habe ich dann gemacht am 16. Februar 94, war ein Tag nach meinem 18. Und zwar einen Optionsschein auf das Verhältnis vom US-Dollar zu D-Mark. Basis 1,70, Laufzeit ein Jahr, genau an meinem Geburtstag, dann im Folgejahr ausgelaufen, wertlos ausgelaufen. Das war dann mal nach 6 Jahren Trocken oder fast 7 Jahren Trockenübung. Und auf dem Papier alles wunderschön geklappt. Und dann gleich mit voller Überzeugung hochspekulativ die ersten Sachen gemacht und gleich mal back to earth geholt worden. Hab dann auch da gleich den zweiten Fehler nachgeschoben, nachdem es nämlich gegen mich lief, aber ich hatte ja eigentlich vorher auf dem Papier, hat man immer recht, hab dann einen weiteren Schein gekauft, höherer Hebel, kürzere Laufzeit, weil muss ja gehen, hat ja bisher auch immer geklappt.
If you're in trouble, double.
Genau, war zweiter Totalverlust und das hat geerdet.
Jetzt ernsthaft, du hast mit zwei Totalverlusten angefangen. Also die Frage kommt ja eigentlich erst so, was war das erste Wertpapier, was du gekauft hast? Wir sind ja jetzt schon bei deinem zweiten und das ist ein Totalverlust.
Ja, die ersten zwei habe ich gleich mal komplett geerdet worden, nachdem das auf dem Papier vorher alles so geklappt hat. Und dann habe ich mit Aktien angefangen in der ersten Die ersten Sachen waren, die ersten zwei Aktien, das eine war eine Danubius Hotels, die war relativ solide. Das war, ich war damals Schüleraustausch in Ungarn, habe das gesehen, wie Osteuropa aufblüht und habe mir gesagt, wow, Hotels in Osteuropa, geiles Business eigentlich, kann man mal sich was holen. Und das zweite war Omega Environmental. Das war natürlich mehr oder minder Benny Stocks Cam. Die wurde halt in der Dreisat-Börse ziemlich promoted, weil angeblich in USA alle Öltanks modernisiert werden mussten. Und ja, da wahnsinnig viel zu tun ist und es eine gesetzliche Frist gibt, bis wann die umgeswitcht werden müssen und so weiter. Und ja, die Story hat sich jede Woche gut angehört, nur der Kurs... Die
klingt doch 30 Jahre später noch gut.
Ja, und dann gab es eine Class Action dagegen und das war witzigerweise mein erstes quasi historisches Wertpapier oder erstes echtes Wertpapier, was ich bekommen habe, weil in dieser Class Action habe ich für meine paar Aktien dann 2, 3 oder 4 Aktien gedruckt auf Papier zugeschickt bekommen. Und dann hatte ich mein erstes Zertifikat, das erste Mal so ein Zertifikat in der Hand. Aber ich sag, die Wende eigentlich zum vernünftigen Investieren, die kam mit dem zweiten Buch, nämlich, das habe ich auch mal rausgesucht, das ist Der Weg nach vorn von Bill Gates. Hat eigentlich mit Börse erstmal gar nichts zu tun, aber er hat damals die Zukunft der Informationsgesellschaft aufgezeigt. Und es war für mich, also das hat einfach diesen Blickwinkel auf längerfristiges Investieren, auf Investieren in einen Unternehmer mit einer Vision oder auch, was ich heute eben noch gerne Biografien lesen und die Person verstehen, die Handlungsmotive verstehen, wo geht die Reise hin, ja. Und das war so ein Gamechanger, weil damals habe ich dann eine Microsoft gekauft, ich habe eine Intel, eine Oracle, eine Amgen und eine McDonald's, das waren so meine ersten fünf Amerikaner, die ich so 96, muss es gewesen sein, 96, 97 gekauft habe. Und alle bis Ende 99, Anfang 2000 um den Dreh hatte ich die durchgehalten. Das waren zum ersten Mal, aber das war so für mich so eine positive Erfahrung, neben Deutscher Telekom, die ich damals mitgemacht habe. Ich habe damals ein paar neue Missionen auch gezeichnet. Pfeiffer Vacuum war eine der ersten neuen Missionen, damals an der NICE. Konnte ich, weil ich da Praktikum in Düsseldorf gemacht habe, bei New York Broker Deutschland, konnte ich die zeichnen. Und ja, da war so dieses längerfristige Investieren, dieser stärkere Fokus noch auf das Unternehmen und so weiter, das ist in der Zeit eigentlich gekommen, ja.
Mhm. Dann hast du Microsoft irgendwann verkauft und wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder gekauft. Und wir kommen ja jetzt quasi schon zum Sendungsteil hin. Und da stellt sich natürlich die Frage, was war denn die letzte Aktie, die du geh- oder auch verkauft hast und warum?
Das Ganze war die 2G Energy, also zumindest mal in dem Rahmen, was hier in der Sendung
besprechungsrelevant ist.
Genau, richtig, also was in die Kriterien passt. Ganz kurze Geschichte, was macht 2G? 2G Energy produziert im Wesentlichen Blockheizkraftwerke. Ganz einfach erklärt, du haust auf der einen Seite eine Energie rein, also ein Brennstoff, wie jetzt Gas, Biogas, Öl oder später eben, oder auch Wasserstoff, das geht eben auch. Und auf der anderen Seite bekommst du neben Energie, also eben neben Strom, eben auch Wärme raus. Und diese Blockheizkraftwerke sind eben eine geniale Technologie, um während so Dunkelflauten eben diesen Spitzenbedarf abzudecken. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt wenig Wind weht, wo wenig Sonne scheint, also wo keine anderen regenerativen Energien verfügbar sind, schaffst du es mit einem Blockheizkraftwerk Energie zu erzeugen und im Prinzip dann kurzfristig dem Netz im Prinzip zu verbrauchen. Und gleichzeitig fällt eben noch Wärme an. Das ist der große Vorteil von Blockheizkraftwerken. Und
warum das vor allen Dingen interessant ist, Matthias? Da unterbreche ich jetzt mal, weil ich weiß ja, dass wir die Aktie ohnehin noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Das machen wir gleich nochmal. Was daran noch spezieller interessant ist, warum die Bewertungskriterien interessant ist, machen wir in etwa 5 Minuten und dann vor allen Dingen nach etwas, was ja auch noch wichtig ist und was gleich nach der letzten Frage auch kommen wird, nämlich der Disclaimer. Aber bevor wir dahin kommen, nach dieser etwas rüderen Unterbrechung, Abschlussfrage von 7 plus 3 ist ja standardmäßig. Was ist deine Lieblingsinvestmentweisheit? Und nachdem du eben mit Bill Gates schon angefangen hast, und das Thema Langfristigkeit da kennengelernt hast, kann ja jetzt wohl einer nicht fehlen bei den Investmentweisheiten.
Ja, also ich habe zwei mitgebracht. Und zwar die eine ist Always Invert von Charlie Munger. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund hat mir das die letzten Jahre sehr viel geholfen. Ich mache einiges bei den Delisting-Werten. Da ist es so, dass derjenige, der ein Delisting als Großaktionär in der Firma anstrebt, der muss den gewichteten 6-Monats-Durchschnitt allen Aktionären bieten. Das heißt, er geht ein hohes Risiko ein, weil er im Zweifel von allen angedient wird. Und da ist genau dieser Punkt. Always Invert. Dreht das Ganze um. Was sieht er in der Bewertung oder in der aktuellen Situation oder in der Zukunft der Firma? Warum hält er das für so interessant, dass er bereit ist, zum aktuellen Kurs die komplette Firma zu übernehmen? Und wenn du diese Umkehrung machst und auf diesem Weg zu suchen anfängst, was sind die Gründe, dann findest du ganz interessante Ansatzpunkte häufig, die in vielen Analysen oder in solchen anderen Sachen gar nicht so rausgestellt werden. Also sprich, die Motivation, die Antriebskraft finden, die derjenige macht, der ihm für die ganze Firma die Kohle auf den Tisch legen muss, wenn er sie übernimmt. Und das hilft sehr häufig eben, Sachen umzudrehen, von der anderen Seite zu schauen. Manga hat es früher als Anwalt immer gemacht, er hat den Fall von der Gegenseite versucht zu lösen. Und da hat er wahnsinnig viel entdeckt und war ein Riesenvorteil. Ich finde es beim Investieren eine goldene Geschichte. Und das Zweite, das ist von Warren Buffett. Spiele werden von denen gewonnen, die auf das Spielfeld achten und nicht auf die Anzeigentafel. Das heißt, lass uns die Unternehmen anschauen. Lass uns mit den Unternehmen beschäftigen. Wie entwickeln sich die Unternehmen? Und was heute eben viele machen und gerade durch die Neobroker nochmal verstärkt worden ist und durchs Internet, einfach und vor allem durch diese permanente Verfügbarkeit der Kurse, es schauen auf die Kurse, auf das geht's rauf, geht's runter in 5 Minuten oder nach einem Tag 10% minus, was war da los? Oder Leute fangen an, Aktien interessant zu finden, nur weil der Kurs gefallen ist. Und viele schauen eben nicht mehr auf das Unternehmen. Und in den letzten Wochen ist das Ganze, ich sage jetzt mal, eigentlich auf eine Spitze getrieben worden, nämlich durch diese ganze Meme-Coin-Geschichte, weil letztendlich, da wird eigentlich nur noch die Anzeigetafel betrachtet. Da gibt's überhaupt kein Spielfeld mehr, da passiert ja nichts, es ist ja Luft. Da wird ja im Prinzip nur noch Zahlen gehandelt, ohne dass irgendwas Fundamentales eben dahinter steht. Und das ist für mich ein Extrem und deshalb ist es so wichtig, eben sich auf das zurückzufokussieren, was Buffett da gesagt hat. Lasst uns wieder auf das Spielfeld fokussieren, lasst uns die Unternehmen anschauen, lasst uns die Entwicklung von Unternehmen schauen, was die Stärken sind, was Entwicklungsmöglichkeiten sind, welche Gelder, welche Cashflows verdient werden. Das ist viel, viel wichtiger als im Prinzip das Ganze, was hier in Bruchteilen alle paar Sekunden auf der Anzeigentafel passiert.
Ja, wir reden da eben ganz oft über den ein oder anderen Digitalpups und wenn man daran denkt und sich dann vergegenwärtigt, dass der Fartcoin im Moment, wo wir aufzeichnen, am 22.01. eben eine Market Cap hat von 1,625 Milliarden US-Dollar. Da fragt man sich ja, was in einer bestimmten Welt eigentlich noch richtig läuft und was Menschen auch dazu motiviert, dieses Thema Greater Fool Theory wirklich so zu absurden Stilblüten zu treiben. 1,6 Milliarden. Ich glaube, für dieses Geld würde man die 10 teuersten jemals versteigerten Kunstwerke bekommen. Da ist im Zweifelsfall auch mal viel Luft drin, aber dafür bekommt man zumindest wahr und könnte mit diesen 10 Kunstwerken ein Museum eröffnen, für das wahrscheinlich auch der ein oder andere Mensch bereit wäre, Eintritt zu zahlen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass sich Leute irgendwo hinstellen, um einen Fartcoin von seiner Kursveränderung her, denn was anderes gibt's ja da nicht, in irgendeiner Form zu betrachten.
Ja, aber leider sehen es viele wirklich als Investment. Das habe ich in den letzten Wochen so häufig gelesen, also gerade jetzt mit dem Trump und Coin und Co. Ja, man schüttelt einfach nur mit dem Kopf eigentlich dazu.
Ja, und spätestens an der Stelle wird es Zeit, dass der allgegenwärtige Christian hier den Disclaimer einspricht und von daher jetzt Bühne frei für das Eröffnungsplädoyer auch zum Thema Aktienanlage, was damit dazugehört, nämlich
ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, damit haben wir das Thema Shit und sonstige Coins im Grunde genommen auch mal gleich mit abgehandelt. Wir haben über 7 Fragen und insgesamt ja 8 Antworten, beziehungsweise wenn ich die ganzen Einzelwerte noch mitgehe, sogar mehr als 10 Antworten gesprochen. Aber jetzt gehen wir auf das zweite Element von 7+3. 3 Aktien, die bei dir eine Rolle spielen und du hast mitgebracht. Einmal eine, die du zuletzt gekauft hast, die 2G Energy, mit der haben wir schon angefangen. Dann eine, die in der jüngsten Zeit von dir hoch im Portfolio gewichtet wurde. Und drittens eine Aktie, die viele von euch sehr mögen, nach der öfter nachfragen und die Matthias eben schon länger im Depot hat, was dazu geführt hat, dass sie mittlerweile mit 8-9% in seinem Depot gewichtet ist. Welche das ist, erfahrt ihr entweder, wenn ihr die Videobeschreibung lest oder die Podcast-Beschreibung euch anguckt, denn dann könnt ihr natürlich auch gleich zu dieser Aktie springen. Aber wir fangen erstmal mit dem Wert an, von dem du ja schon ein bisschen was gesagt hast und wo ich dann eben auch bei meiner Vorbereitung gesagt habe, das ist total praktisch, dass die 2G Energy hier mal drankommt, weil das ist für mich eben so eine Aktie, die in dem Immobiliendepot, wo ja ein Energiesektor drin war, der jetzt durch Kapitalmaßnahmen im Grunde genommen rausgekauft wurde komplett und der unbelegt ist, wieder mit einer Position versehen werden könnte. Denn Energie als Thema ist ja relativ unverrückbar, auch mit Immobilien verbunden, gehört also dazu. Und da wir hier über dezentrale Energieversorgungssysteme reden, die mit verschiedenen Dingen betrieben werden können und dann eben genau dazu führen können, dass insbesondere auch in Mehrfamilienhäusern oder in industriellen Betrieben, wie von dir ja schon angedeutet, eingesetzt werden können, wir hier etwas haben, was da eine Ergänzung darstellen können. Aber bevor wir dazu kommen, dass es möglicherweise auch eine Ergänzung für diese Immobiliendepot-Geschichte ist, fangen wir doch mal mit 2G Energy an, als ein deutsches Unternehmen und eben als den Anbietern von dezentralen Energieversorgungssystemen und dann eben, wo es darum geht, Kraft-Wärme-Kopplung dann die bereitzustellen und dieses Unternehmen macht ja in dem Bereich eine ganze Menge.
Genau, also die Blockheizkraftwerke hatte ich ja kurz schon angesprochen. Das ist das eine Produkt, das ist das, womit sie im Moment am stärksten am Markt sind, wo sie da sind. Sie haben das Ganze jetzt eben noch erweitert und zwar um Großwärmepumpen. Also ganz wichtig, Großwärmepumpen hat nichts eigentlich außer den Namen und die Funktionsweise mit dem zu tun, was die letzten Jahre extrem in den Medien war und was durch die Gesetzesänderungen einmal gepusht worden ist, dann wieder gebremst worden ist und so weiter. Sondern das sind eine ganze Nummer größer, die sind eben für große Verbraucher, für ein Hotel und so weiter, für große Einheiten und dort ist die Nachfrage weiterhin recht stark. Und bei diesen Großwärmepumpen hat 2G ein Ingenieurteam übernommen, ich glaube aus den Niederlanden waren die, und mit dem entwickeln sie jetzt eine Großwärmepumpe und die wird in den nächsten Jahren richtig Umsatz bringen, also ich glaube ab 2027, hatte der Vorstand gesagt, wenn ich es richtig weiß, wird das Ganze richtig in den Markt kommen. Genau 2027 planen sie 45 Millionen Umsatz damit und ihr großes Ziel ist es, dass diese Großwärmepumpe auf absehbare Zeit genauso viel Umsatz und genauso wichtig wird wie die bestehenden Blockheizkraftwerke. Und dann haben sie noch eine dritte Geschichte und das nennt sich Demand Response. Und zwar da vielleicht die Unterscheidung. Also ein Blockheizkraftwerk produziert Strom und Wärme, eine Großwärmepumpe eben nur die Wärmethematik und Demand Response ist nur auf der Stromseite. Jetzt sagen einige relativ schnell, ja, das ist sowas wie ein Notstromaggregat. Nein, es ist im Prinzip eine Nummer größer. Wenn wir sehen, ein Notstromaggregat, das läuft in Deutschland im Schnitt 100 Stunden, in den USA sind es 300 bis 400 Stunden, weil eben häufiger Ausfälle gibt. Blockheizkraftwerke laufen mindestens 2000 Stunden im Jahr. Und dieses Demand Response, das ist hier in der Mitte quasi angesehen. Und da ist vor allem der große Markt in den USA. Da wird man vor allem erstmal nur für die USA dieses Produkt produzieren. 2025 gehen wir dort in Vertrieb. Ab 2026 soll eben volles Marketing dort drüben passieren, weil die Infrastruktur in den USA dort sehr marode ist, weil es ja auch von der ganzen ökonomischen Seite einfach eine richtige Nachfrage da gibt. Also es müssen zum Beispiel in den USA Pflegeheime und so weiter, die müssen sowas vorhalten. Und da haben sie sehr viele Umsätze schon reingemacht. Also das ist, Demand Response ist im Prinzip ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft für 2G. Und ja, da wird es Wettbewerber geben, aber die kommen eher von der Notstromaggregatseite, die also dann versuchen, günstige Produkte zu bringen, während im Prinzip 2G von der Richtung Blockheizkraftwerk von den höherwertigen Geschichten kommen und deutlich höherwertige Produkte mit höheren Margen und quasi von der Qualitätsseite dieses Marktsegment im Prinzip angehen. Und das Schöne ist, diese drei verschiedenen Produkte, die bringen im Prinzip Synergien. Die bringen Synergien in Forschung und Entwicklung, weil die Themen relativ nah im Prinzip sind. Der Vertrieb ist ähnlich, die Zielgruppe ist ähnlich. Und im Prinzip im dritten, und das ist der Folgeumsatz dann, das Beservicen dieser ganzen Produkte, das ist im Prinzip bei allen dreien gleich. Das heißt, ich brauche einmal eine Infrastruktur dafür aufzubauen und kann alle drei bedienen. Das ist also sind sehr positive Faktoren, die für 2G dort sprechen. Und vom grundsätzlichen her drum auch das Thema mit dem Immobilienportfolio, wo das reinpasst. Heizenergie ist ein zentraler Punkt, um CO2 einzusparen. Und da ist 2G im Prinzip perfekt positioniert. Da werden wir die nächsten Jahre wahnsinnig viel Nachfrage noch sehen aus unterschiedlichen Gebieten. Und ein Gebiet, wo es jetzt im Q3 Nachfrage gab, also man muss sagen, wenn man die Q3-Zahlen anschaut und nach Regionen das Ganze anschaut, da war im Prinzip Deutschland schwach, aber was richtig abgegangen ist, waren die Geschichten in Osteuropa und in den USA.
Wenn wir das jetzt aber mal sehen, also du hast jetzt viele, viele positive Sachen gesagt. Wir sehen hier mal einen etwas längerfristigen Chart auf Scalable, sehen, dass die Aktie ihren Peak im Grunde genommen so mit dieser ganzen Green Energy läuft, wie Schmitz Katze gefunden hat, so im Bereich März 22, als sie dann über 30 Euro auch mal notiert hat, und seitdem ist ja der Energiebedarf nicht weniger geworden, dafür aber der Aktienkurs. Und da würde sich die Frage stellen, was ist denn da in den letzten 3 Jahren eigentlich passiert? Also wenn wir uns an Encavis beispielsweise zurückerinnern, da war ja durch das Übernahmeangebot dann irgendwann auch mal so eine Herausnahme durch einen großen Player, der gesagt hat, das wird ja alles nicht adäquat bewertet, wir zahlen mal 30% obendrauf, nehmen die Aktie vom Markt und beenden dieses Thema hier und nutzen das für uns ein bisschen besser aus. Was ist in den letzten 3 Jahren bei 2G Energy so gelaufen, dass der Aktienkurs eben gerade mal seitwärts gelaufen ist, obwohl Energie ja ein wirklich riesiges Thema ist, gerade seit dem Krieg von Russland gegen die Ukraine?
Ja, es war im Wesentlichen, dass dort auf der Anlegerseite einfach kein Interesse, also wir kamen von einer overhypten Situation, wo jeder rein wollte in diese Werte, hin zum kompletten Desinteresse. Und wenn ich das sehe, wenn ich so einen Beitrag in der Facebook-Gruppe heute poste, da wird verbal gefetzt warum wir überhaupt Energiewende brauchen und so weiter. Also dieses Sentiment von vor 3 Jahren, vier Jahren ist ja schon her, da war der Global Clean Energy, den wollte jeder haben, jeder wollte sofort in dieses Thema investieren und war mit dem Hype dabei, während heute im Prinzip das ganze Thema runtergebügelt wird und also das ganze, also das komplette andere Extrem da ist. Und das sehen wir in der Bewertung, wenn man die Umsätze anschaut. Der Umsatz ist gestiegen, der Gewinn ist gestiegen, seit das Unternehmen. Und das ist das, was Buffett sagt. Schau auf das Spielfeld. Das Unternehmen hat sich positiv entwickelt die letzten Jahre, hat die Umsätze gesteigert, hat Gewinne gesteigert, hat neue zukunftsträchtige Produkte ins Portfolio genommen, neue Märkte erobert. Die haben vieles richtig gemacht. Und das sieht man dann auch dran, dass ein Finanzvorstand Friedrich Pehle regelmäßig Insiderkäufe macht. Der fokussiert nämlich auf das Unternehmen. Der geht dann her und sagt, okay, dann nehme ich halt wieder eine Kohle und kaufe dann ein paar Aktien. Ja. Und wenn du eben da näher dran bist und wenn du viel engere Beziehung oder ein Feeling oder ein was Greifbares für das Unternehmen hast oder es eher begreifen kannst oder als Unternehmen siehst, dann schaffst du es auch ein Stück, den Kurs eben in Hintergrund zu drängen. Und für mich hat es damals geholfen, ich war das erste Mal, ich war vor einen Vierteljahren, war eine Veranstaltung, eine Investorenveranstaltung bei 2G, war an einem Freitagabend 3-4 Stunden. Wir haben eine Werksführung bekommen, wir konnten die Produktion anschauen, die Mitarbeiter haben uns Fragen beantwortet, der Finanzvorstand, Investor Relations waren da, haben uns die Technik erklärt, haben uns die Vision der Firma erklärt. Man konnte das anfassen. Man hat gesehen, was die machen, wie die arbeiten, wie sie für ihr Ding brennen, wie sie auch ticken als Management, als Person. Das fand ich sehr beeindruckend für mich. Mir hilft das
auch immer. Auch ein Unternehmen, was den Aktionären zugewandt ist und sich dafür interessiert, ja, dass Menschen in die Aktie investieren.
Genau. Und die einfach im Prinzip offen sind, die auch bereit sind, eben ihr Unternehmen, ihrem Aktionären, ihren Eigentümern zu zeigen und auch die Aktionäre als Eigentümer behandeln. Okay.
Das heißt, wenn wir jetzt fragen würden nach dem Motto, wenn euch das Thema 2G noch mal ein bisschen intensiver interessiert, dann ist auch davon auszugehen, dass das Unternehmen sich einfach mal, dann würde ich dich einfach mit dazu nehmen als Wingman für das Energy-Thema. Und dann könnten wir mit denen eine digitale Investor Relations Session machen und dann auch mal die Fragen aus der Community hier stellen, die vielleicht nicht so einfach zu beantworten sind. Mir würde ja spontan auch einer kommen, aber du wärst damit dabei.
Durchaus, frag. Also das ist eine Geschichte, die Jonathan hat es zum Beispiel im Abilitator Club gemacht. Dort gab es die Möglichkeit, dass die Mitglieder im Prinzip dem Finanzvorstand nach einer Präsentation ihre Fragen stellen konnten und er alles beantwortet hat und alles erklärt hat. Und solche Dinge helfen einfach, das Unternehmen zu verstehen und eben viel mehr als Anteilseigner am Unternehmen zu denken. Und ob der Kurs jetzt heute bei 21, bei 18 oder bei 30 ist, das ist schön beim Blick ins Depot. Aber das Entscheidende muss sein, wenn eben dass das Unternehmen sich weiterentwickelt. Der Rest, was der Markt macht, ob der mal verstimmt ist oder mal jubelnd ist, das ist beim Ein- und beim Ausstieg interessant. Aber zwischendurch muss man das ein bisschen abstreifen. Und es fällt einfach einem einfacher, wenn man ja einfach ein Bild vor Augen hat, die Produkte gesehen hat, anfassen kann, was ist, und dann plötzlich eben auch in den Medien die Produkte sieht. Und das war nämlich bei 2G so eine Geschichte. Da hat kam plötzlich bei NTV ein Bericht und dann war eine Ministerin, die plötzlich Blockheizkraftwerke für die Ukraine präsentiert, wo 80 Blockheizkraftwerke in die Ukraine geliefert wurden. Es wurde kein Hersteller, es wurde nichts genannt, aber es war hinten dran ein wunderschönes Bild mit der Nummer 5, die geliefert worden ist, mit dem weiß-grünen Logo von 2G Energy drauf. Und jetzt können wir uns auch überlegen, warum die Nachfrage in Osteuropa so stark steigt.
So, und jetzt hast du eben, Osteuropa war ja das eine, was du angesprochen hast, als ein Wachstumsmarkt, der wichtig ist für 2G Energy. Ein anderer Wachstumsmarkt, den hast du auch angesprochen. Da ist ja das Energiethema durchaus auch durch den Präsidenten einigermaßen, ja, permapräsent. Wie schätzt du oder was hast du dazu wahrgenommen, wie jetzt auch mit der geänderten Administration, wie sich Dinge für 2G Energy als deutscher Hersteller bei Importen in die USA verändern könnten? Oder plant man möglicherweise oder hat es auch schon realisiert, eine Fertigung in den USA der eigenen Blockheizkraftwerke?
Also der Friedrich Pehle hat dazu auf beim Eigenkapitalforum das Ganze ein bisschen aufgezeigt und er hat sieht das Ganze relativ gelassen und zwar aus mehreren Gründen, weil ein Großteil, ich glaube sogar die Hälfte dessen, was am Ende für das Ding bezahlt wird, an Wertschöpfung am Ende in den USA basiert. Also der Transport der Geschichte dorthin. Es muss dort dann installiert, Software aufgesetzt und diese ganze Sache gemacht werden. Also da fällt relativ viel dort an. Und wenn man das Ganze, am Ende kommt es ja drauf an, was kostet die Kilowattstunde Strom oder Kilowattstunde genau. Energie, die daraus gewonnen wird. So ist und dort ist der große Faktor, dass was an Input, an Material reinkommt. Das heißt, am Ende macht es in der Wirtschaftlichkeitsrechnung eventuelle Zölle auf einen Teil des Produkts eine marginale Geschichte aus. Ich meine, hätte gesagt noch, dass ist auch in Teilen, wenn dann kein direkter Wettbewerber da ist und so weiter, dann wird es ohnehin nicht groß vom Zoll hereinfallen. Also ich sehe das Ganze ja vielleicht in der Wahrnehmung im Medialen ein Thema für 2G, aber rein vom Wirtschaftlichen, von der Geschichte her, gehe ich davon aus, dass das eine sehr untergeordnete Rolle spielen wird.
So, das war also ganz kurz zu den USA als der Wachstumsmarkt, der ja vielleicht auch noch etwas ferneren Zukunft. Das kann ich im Moment gar nicht so richtig einschätzen. Das wäre dann in der Tat eine Frage an so ein Unternehmen. Aber wo schon Wachstum existent ist, ist in unserer Nachbarschaft. Und da blicken wir wieder nach Osteuropa.
Genau, da waren es über 600%, was Umsatz war, beim Auftragseingang im dritten Quartal an Anstieg. Und zwar dazu folgende Sache. Die Blockheizkraftwerke, die gehen im Prinzip in einen Container rein. Das heißt, einmal Container auf dem LKW hinfahren. Man kann die sehr schnell dezentral platzieren. Kostenpunkt ist irgendwo zwischen 500.000 und 1 Million.
Aber jetzt stellst du ein Ding, also du stellst da so ein Ding hin. Was brauchst du denn dafür? Also du hast ja vor allen Dingen ein ganz wichtiges anderes Thema. Sorry, dass ich da unterbreche. Ja. Du hast ja ein ganz anderes interessantes Thema und wichtiges Thema auch schon mit reingebracht, nämlich im Grunde eine Technologieoffenheit. Jetzt habe ich da diesen komischen Block, also dieses komische Teil, was ich irgendwo da hinstehe, was 500.000 bis 1 Million kostet. Da muss ja irgendwas rein, damit wiederum was anderes rauskommen kann.
Genau, da muss Energie rein. Aber
was muss rein, damit Energie wieder auf der anderen Seite für den Strom im Haus rauskommt?
Genau, das fängt an im Prinzip mit Gas, mit Biogas, mit Öl, also konventionelle Stoffe. Ich glaube, Pellets gehen auch bei welchem rein. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Und es gibt die Möglichkeit, mit einem relativ einfachen Aufsatz oder Adaption dann quasi das Ganze auch für Wasserstoff ready zu machen. Das heißt, heute jetzt, ich sag mal, in der Ukraine, wo es Öl und Sachen wahrscheinlich das Einfachste noch sein werden, aber in ein paar Jahren wird vor allem das Thema Wasserstoff für 2G eine ganz wichtige Geschichte sein, weil das Produkt ist wasserstoffready und gleichzeitig haben wir in den letzten Monaten vor allem eine Sache gesehen, die Diskussion um den grünen Stahl, grünen Zement und so weiter, dass das alles schwierig wird, haben wir mitbekommen. Aber gleichzeitig wird die Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut und in ein paar Jahren der Wasserstoff produziert. Das heißt, Wasserstoff wird verfügbar sein und dann ist 2G mit dem Blockheizkraftwerk mit Wasserstoffabnahme quasi sehr, sehr gut gerüstet. Und zum Thema dezentral und Ukraine, das ist eben das Interessante, wenn man überlegt, dieses Ding kann relativ einfach dahin transportiert werden, wo Energieversorgungsprobleme sind. Das heißt, ich bin relativ flexibel im Einsatz und auch vom Faktor Zerstörung, das ist jetzt vielleicht krass, aber wenn man überlegt, wenn man ein Kraftwerk dort hat, das ist natürlich ein Ziel, wo es sich lohnt, mehrere Millionen teure Raketen aus russischer Sicht jetzt drauf zu schießen, um beim Versuch es zu zerstören. Aber wenn die Einheiten kleiner werden, ja,
Ich glaube, wir können hier vor allen Dingen noch extrem vertiefen und da sei dann auch mal die 2G-Website empfohlen, weil ihr habt es möglicherweise dann einfach eben gerade gesehen. Ich habe da so ein bisschen, während Matthias geredet hat, geklickt und mir irgendwas ausgesucht, weil mich im Grunde genommen das hier im Kern interessiert, wie kann Energie dann auch städtisch gut funktionieren. Wie können die sorgen, dass man die ganzen Elektroautos gar nicht laden kann? Wie können die genommen werden? Wie kann sowas ablaufen? Und dazu wird hier auch was gesagt, und zwar in einer Ausführlichkeit, wie es wahrscheinlich schon für 2, 3 Fallbeispiele für eine eigene Echtgeld-TV-Sendung ausreichen würde. Da würde ich dann aber doch sagen, schaut euch das auf der Internetseite von 2G an, bevor wir uns hier dann in den wirklich tiefen Details verirren. Aber was herauszustellen ist, ist im Grunde genommen, und du hattest Pellets vorhin auch gesagt, bei dem Motto, die Vielfalt dessen, was an Energie verarbeitet werden kann, und was trotzdem eben eine dezentrale Energieversorgung ermöglicht. Also wir hatten hier Quartierversorgung mit drin, wir hatten es auch für Kraftwerke, die sich dann bestimmte Ergänzungen mitzunehmen können, um dann eben dafür gerüstet zu sein, dass man in den Phasen, wo die Sonne nicht scheint, in den Phasen, wo der Wind nicht bläst, eine effiziente Lösung hat, die dabei hilft, die Energiekosten insgesamt zu senken. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist das so die Mission, mit der 2G Energy unterwegs ist.
Genau, das ist im Prinzip die große Story. Sie bieten das Produkt in der Nische, was im Prinzip gebraucht wird, um die Energieverbrauch und Verfügbarkeit das Ganze anzugleichen, um das Netz zu stabilisieren. Es ist zukunftsfähig, das heißt also im Prinzip, man kann von den fossilen hin zu regenerativen Inputfaktoren, um das Ganze komplett grün zu kriegen. Und 2G sieht ihre Aufgabe im Wesentlichen darin, nicht nur das reine Produkt zu liefern, sondern das Know-how in der Projektierung von diesen Anlagen, im Betrieb, in der Wartung dieser Anlagen, also in diesem ganzen Zyklus eben auch Gemeinden, die ja im Prinzip dann diese Wärmeplanung demnächst vorlegen müssen, zu helfen, dort eben Umsetzungen zu finden, das Projektmanagement zu betreiben, dann dort die eigenen Produkte eben einzusetzen und zum interessanten Ergebnis dann für den Kunden eben zu kommen.
So, und was du eben schon gesagt hast, du hast, wenn ich das richtig im Ohr habe, oder vielleicht habe ich es auch in meinen eigenen Aufzeichnungen gelesen, ein 12-prozentiges Wachstum so in den Raum gestellt. Ich habe hier ein paar Schätzungen, die noch ein bisschen optimistischer sind. Was wir vor allen Dingen bei den Zahlen sehen können, und für die Podcast-Zuhörer gehe ich mal durch so ein paar Sachen durch. Also seit 2015 ist es zumindest mal so, dass der Umsatz von damals 153 Millionen jedes Jahr gestiegen ist auf im Dezember 23 365 Millionen. Ich habe hier als Schätzwert 374 Millionen für dieses Jahr und für die nächsten beiden Jahre 436 und 484 Millionen. Also da wird in den nächsten beiden Jahren, 26 und 27, dann, 25 und 26, Entschuldigung, von einem deutlichen Wachstumsschub ausgegangen, der nicht nur beim Umsatz stattfinden wird, sondern der auch, und zwar überproportional, beim Gewinn pro Aktie stattfinden soll, sodass bei den Schätzungen, die ich hier bei mir habe, für die nächsten drei Jahre, 2024 einschließend 1,17 für 24, 1,57 für 25 und 1,86 für das Jahr 2026 in den Raum gestellt werden. 1,57 ist gegenüberzustellen einem Aktienkurs von im Moment unter 25 Euro, also im Bereich eines KGVs von, wo sind wir da, 16, 17 sind wir da unterwegs. Ist das im Moment auf Basis dieser Schätzung ein Preis, wo du sagst, damit ist das Unternehmen attraktiv bewertet, oder sollte da aus deiner Sicht eigentlich noch vielleicht auch nochmal das ein oder andere Abstauberlimit platziert werden, was ja generell nie schadet, aber wir wollen ja bei einer Story auch dabei sein.
Also ich finde es auf dem Niveau attraktiv. Ob das jetzt noch, ist als mal 10% mal runtergeht oder nicht, klar, kann passieren. Man weiß nicht, wie der allgemeine Trend die nächsten Wochen oder Monate ist. Aber wir haben ein herausragendes Unternehmen zu einer sehr, sehr vernünftigen Bewertung angesichts der Wachstumsperspektive und vor allem auch der relativ gut absehbaren Dauer des Wachstums. Das heißt, wir werden hier nicht noch 2 Jahre Wachstum haben, sondern eher 8 bis 10 Jahre, wo dieses ganze Thema uns begleiten wird und wo die Produkte ganz, ganz wichtig sind und wo es aus verschiedenen Richtungen eben getrieben wird. Und dementsprechend finde ich das ein sehr, sehr attraktives Niveau.
Und also mir ging es auch so, als ich mir insbesondere die Sachen angeguckt habe, die jetzt die Zukunft betreffen. Ich bin ehrlicherweise so ein bisschen skeptisch, was das Thema USA anbelangt, aber das liegt jetzt weniger an 2G Energy als mehr an dem, was da gerade energetisch abläuft, wobei ich eine Sache dann eben schon glaube. Donald Trump wird aus meiner Sicht sehr, sehr schnell dieses Drill Baby Drill in die Ecke stellen, in dem Moment, wo auch für ihn sehr, sehr offensichtlich ist, dass er mit regenerativen Energien oder auch mit solchen Formen billiger, effizienter an eine Energieversorgung herankommt, dann ist Drill Baby Drill ganz, ganz schnell vergessen und dann ist auch bei Trump ganz flott ein anderer Fokus da. Von daher ist es hier so, dass man hier eigentlich sieht, also die Umsatzentwicklung ist klasse und was eben in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut aussieht, vielleicht hast du noch was dazu zu ergänzen, seit 2020 ist die Nettomarge auf einem sehr, sehr stabilen Niveau von um die 5% unterwegs. Und das ist ja etwas, was zunächst mal ganz schön ist, wobei ich ja schon gesagt habe, mit den Gewinnschätzungen, in denen scheint sich auszudrücken, dass die Analysten davon ausgehen, dass diese 5%ige Marge tendenziell da noch erhöht wird. Was kannst du uns dazu noch sagen?
Ich glaube schon, dass es, also erstmal Thema USA, da ganz kurz, es betrifft ja nur diese Demand Response. Das sind ja im Prinzip nur hochwertige Notstromaggregate. Das heißt, das ist ja ein Segment, was ja von den grünen Geschichten dann noch relativ am Rande ist, sage ich jetzt mal. Und ansonsten, sie haben ja die letzten Jahre einiges eben in die neuen Produkte auch investiert. Das heißt, wenn das jetzt Früchte trägt, dann ist es ja natürlich, dass wir dann eine positive Entwicklung auch bei Margin und Co. sehen. Also ich finde, das Ganze geht in die richtige Richtung. Ja, und ob jetzt mal ein Quartal hin oder her, das ist auch so eine Geschichte. Da kann es durchaus immer mal von einem Quartal in andere, sehen wir ja gerade bei vielen im Energiebereich, dass mal dann oder im Projektgeschäft vor allem, dass dann halt ein Projekt in einem Quartal noch fertig wird oder und abgerechnet wird oder sich ins nächste und so weiter verschiebt. Das darf man ja bei den ganzen Sachen auch nie vergessen. Davon muss man natürlich auch immer ein bisschen Abstand nehmen und das Ganze im größeren Picture sehen. Und da passt alles. Da passt die Richtung, da passt die Geschwindigkeit, ist wunderbar und die Bewertung ist wunderbar. Und von daher fühle ich mich mit solchen Unternehmen wohl.
So, und von daher ist ja noch ein bisschen Liquidität bei mir auf dem Konto gewesen. Und der eine oder andere hat das in den letzten Wochen schon immer mal in den Bildern auch gesehen. Mein Vater wird ja glücklicherweise dieses Jahr 80. Und er hatte auf eine Sache dann so im letzten Jahr keinen Bock mehr, nämlich eine lange Liste mit Depotwerten. Das heißt, was wir bei ihm jetzt gerade machen, ist es sehr, sehr stark auf 2, 3, 4 Wertpapierpositionen zu fokussieren, uns von vielen Dingen zu trennen. Und das haben wir letztes Jahr auch schon bei den Immobilienaktien gemacht. Bei ihm. Das heißt aber nicht, dass das als Thema hier nicht mehr stattfindet, denn diese Positionen habe ich komplett übernommen, beziehungsweise hier auch zum großen Teil schon neu mit reingekauft. Deswegen war diese Brachlage im Energiebereich im Moment nicht so schön. Ich werde dazu in den kommenden Wochen nochmal ein Update machen, wo wir uns dann das gesamte Depot mal in der aktuellen Auslegung angucken. Hier ist jetzt erst meine erste Energieposition wieder dazugekommen, die gekauft mit ungefähr 5.000 Euro, also präzise waren es 4.940, nämlich 200 Stück, die ich jetzt gerade zu einem Kurs von 24,70 Euro gekauft habe. Ich gehe parallel dazu auch nochmal auf das Unternehmen zu und dann kümmere ich mich darum, dass wir hier auch nochmal eine Session mit einem Vorstandsmitglied von 2G Energy haben, wo wir dann eben auch mal mit einem anderen Ansatz, als wir es in den vergangenen Jahren gemacht haben, in unsere IR-Veranstaltung reingehen und da eben auch nochmal das ein oder andere mitnehmen. Denn das Thema Energie ist spannend, das Vorhaben von 2G Energy ist spannend und seit ungefähr 5 Minuten ist es für mich auch signifikant wichtiger, dass die bei dem, was sie tun, auch erfolgreich sind. Ein zweites Thema, was ihr euch in den letzten Wochen immer mal wieder gewünscht habt, war ein Update zu dem Thema der Holdings, die wir bei Echtgeld TV reingekauft haben. Da gibt's ja ein paar Positionen und die wird heute ergänzt werden um einen Wert namens Ital Mobiliare, eine Holdinggesellschaft, die, wie der Name unschwer erkennen lässt, in Italien sitzt, ein Land, was sagen wir mal so, mit einer geänderten Weltordnung ein bisschen besser zurechtkommt als wir Deutschen und was ein vielfältiges Investitions, ja, eine vielfältige Investitionsherangehensweise hat, die, naja, die dazu führt, dass das für mich als Unternehmen, wenn ich mir das angucke, sofort sehr interessant ist, weil ich eine Marktkapitalisierung vorfinde von 1,1 Milliarden Euro. Und auf der Unternehmenswebsite dann relativ schnell sehen kann, dass der NAV vom Unternehmen berechnet bei 2,1 Milliarden liegt. Das sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Moment, in den Aufzeichnungen ein bisschen runterscrollen, die Werte vom 30. September 2024, da wurde ein Quartalsbericht veröffentlicht und da stammen diese Zahlen her. Und das ist eben aufgeteilt, und das könnt ihr euch auf der Internetseite eben angucken, in sogenannte Portfoliounternehmen, die alleine schon 1,4 Milliarden Euro an Net Asset Value darstellen. Also schon diese Portfoliounternehmen, also hier zusammengefasst als Unternehmen mit einer begrenzten Anzahl von Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen, wo geführt wird. Und als zweites kommt dann noch dazu, dass Private Equity Investments getätigt sind, die dann in verschiedenen Bereichen dieser Welt, in geographical areas or business sectors, wo Ital Mobiliare nicht direkt so involviert ist, aber eben einfach damit mit reingehen will. Da hat man auch so 253 Millionen Euro investiert. Der dritte Baustein sind dann andere Investments, was hier angegeben ist mit Portfolio von Anlagen in diversifizierten Sektoren mit Schwerpunkt auf börsennotierten oder nicht börsennotierten Unternehmen. Und dann kommt dann noch eine vierte Position dazu. Und da wird es dann richtig spannend, finde ich zumindest. Denn klar, bei einer Beteiligungsgesellschaft ist immer gut, wenn sie in der Lage ist, auch mal schnell und beherzt zuzugreifen. Das sollte mit 342 Millionen möglich sein. Nur, Matthias, die Frage muss ich eigentlich als erste stellen. Also alles, wenn ich da erstmal raufgucke, so nur pur von den Werten, und wir haben uns noch nicht die Portfoliounternehmen angeguckt, da wirst du gleich ein bisschen was erzählen können. Aber eine Sache, die mir dann sofort auffällt, ich habe eine Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden. Ich habe eine Cash-Position von 340 Millionen Euro, die im Grunde genommen ja schon mal so ein knappes Drittel dessen darstellt, was das Unternehmen an der Börse wert ist. Und wenn das Cash weg ist, dann sind die restlichen Beteiligungen eigentlich immer noch mal deutlich wertvoller als die jetzige Marktkapitalisierung.
Und eigentlich musst du den dritten Punkt, Investments, das sind ja börsengehandelte Beteiligungen, die innerhalb von Minuten verkaufbar sind, die ja zu Marktwert bewertet sind, die darfst du eigentlich ja sogar auch noch wie Cash betrachten. Weil du kannst sie ja sofort verkaufen.
Okay.
Ja, das heißt...
Aber ich habe Cash, und meine Frage an dich ist jetzt, wieso nehme ich da nicht einigermaßen beherzt? Ich rede mal von minimal 100 Millionen Euro im Halbjahr. Ja. Also nicht irgendwie im Jahr, sondern 100 Millionen im Halbjahr in die Hand und sage, wir kaufen jetzt mal zum Durchschnittskurs der letzten 3 Monate Aktien zurück, solange der Net Asset Value unterhalb von, keine Ahnung was, 60% oder 70% anzutreffen ist. Also
dann die Frage haben wir dem Management gestellt. Wir zu viert haben wir an der Geschichte recherchiert, vor knapp 1,5 Jahren, da haben wir zweimal mit dem Management gesprochen. Und der entscheidende Punkt ist, dann gäbe es keine freien Aktionäre mehr. Wir haben, weiß nicht, 30-35%, was Free Float sind. Also etwa die Hälfte der Aktien, wenn ich es richtig weiß, ist in der Hand der Familie von Carlo Besenti, vom Chef. Dann ist die Mediobanca mit dabei und die Aufsichtsratschefin hat noch einen Anteil. Und das ist relativ, ich weiß nicht, 65-70% irgendwas davon. Und das ist die eine Geschichte. Das heißt also, eigentlich könnten die mit dem Cash, wenn es zum dem Kurs alles wegkaufen könnten, könnten sie das Ding komplett von der Börse nehmen. Sie wollen aber diese Offenheit und diesen Druck, diesen Corporate Governance Druck eines öffentlich gelisteten Unternehmens, um das ist ihnen wichtig, um das im ganzen Unternehmen im Prinzip in die Kultur reinzubringen und durchzuziehen. Im Prinzip, wenn man, ja, heute Tender Offers funktionieren bei vielen Unternehmen. Wir haben es häufig bei vielen Unternehmen am Markt gesehen, die da größere Angebote gemacht haben und die große Blöcke eben angedient bekommen haben, weil natürlich gerade im Nebenwertesegment viele institutionelle Anleger Abgabedruck haben, aber die Mengen gar nicht verkaufen können, weil sie sonst den Kurs weiter eben unter Druck bringen, ja. Aber das ist bei denen eben nicht vorgesehen. Was sie gemacht haben, das war im letzten Jahr, sie haben einen Teil des Cash schon ausgekehrt, da hat es nämlich 3 Euro Sonderdividende, 3 Euro Dividende, also normale plus Sonderdividende gegeben. Und das hing damit zusammen, dass Ende 2023 und Anfang 2024 2 kleinere Portfoliounternehmen verkauft worden sind, und zwar mit Preisen über dem NAV. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das ist also nicht Fantasiebewertungen sind, mit denen das Ganze angesetzt ist, sondern dass es wirklich realistische Größenordnungen sind. Und dass diese Unternehmen, und dann hat man gesagt, okay, man backt das Ganze in Form von einer Dividende raus. Das kam, glaube ich, auch dem Großaktionär, dem Carlo Besenti. Der ist nämlich nicht allein der Aktionär, sondern das ist eine ganze Familienklicke. Und aus diesem Familienpool wollten welche raus. Und der musste auf, quasi hat das Geld damit auch genutzt, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi innerhalb seiner Anlegergruppe, die er als Großaktionär da vertritt, quasi ein paar Leute auszuzahlen. Es kann sein, dass wir dieses Jahr nochmal eine relativ ordentliche Dividende sehen, weil eben der Cashbestand weiter recht hoch ist. Aber du hast eben genau den Punkt genannt. Wir haben 2,14 Milliarden an Net Asset Value. Davon sind diese 341,9 Millionen direkt echter Cash. Und wir haben im Prinzip diese börsengelisteten Investments, wenn du nochmal drauf gehst auf den dritten Punkt, auf Investments, was ja nochmal 135 sind. Das heißt also, wir kommen ja da in Summe, wenn wir im Q4 vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen haben, Richtung 500 Millionen von den 1,1 Milliarden, die hier wirklich als Cash oder Cash ähnlich rumliegen. Das heißt.
Aber das ist so Cash ähnlich, wie Frank Thelen damals eine Amazon als Cash-Ersatz beschrieben hat, oder?
Ja, es geht, also sie betrachten es nicht als Cash, ja, aber der Punkt ist, wenn du einen Anteil, sie hatten zum Beispiel an der Heidelberg Zement, das war ja ihre ursprüngliche Geschichte, dass sie die Ideal Zementi 2015 an Heidelberg Zement verkauft haben und dadurch eben den großen Batzen Geld bekommen haben und unter Anlagebedarf standen und die Gesellschaft dann von der Holding für Ideal Zementi im Prinzip in eine normale breite Investmentgesellschaft umgewandelt haben. Und ich glaube, sie hatten in dem Zuge auch zum Beispiel Heidelberg Zement Aktien bekommen. Wenn ich richtig informiert bin, sind, und das sind eben so ein paar Wertpapiere, die da einfach noch, die im Portfolio da sind, wo du einen Börsenkurs hast, die du relativ einfach über die Börse verkaufen kannst und was du dann auch fairerweise, oder was du in so einer Betrachtung meiner Meinung nach einfach mit dem Marktwert im Moment ansetzen kannst. Warum soll das in einem Portfolio einen Abschlag geben für etwas, was ich morgen zu dem Kurs an der Börse zu Cash machen kann?
Ja, das ist richtig und das verstehe ich bei Investment sofort, aber jetzt hast du Portfolio auch nochmal genannt und das ist natürlich die ideale Überleitung, um auch mal darüber zu reden. Wir sehen ja hier unten schon mal ein bisschen was durchlaufen, aber um übers Portfolio auch zu reden und da geht's dann eben darum, was sind da so die wichtigsten Sachen, die in der Holding drin sind und wie laufen die? Denn die müssen ja dann eigentlich der ausschlaggebende Faktor sein. Oder ist es ein anderer Misstrauensgrund, genau, der in irgendeiner Form also da ist? Weil, also wenn die 500 Millionen dann sauber testiert sind, dann ist die Hälfte der Marktkap, dann sind ja nur noch 600 Millionen Market Cap im Grunde übrig, die nicht erklärt werden können.
Genau, und die dann etwa 1,6 Milliarden
brauchen wir auf einmal das Private Equity mit 252, die 1,4 Millionen heißt also 1,65 Milliarden, die dann für 600 Millionen quasi stehen, correct, oder die mit 600 Millionen quasi bewertet sind, und das ist ja kompletter Irrsinn.
Genau. Also das größte und wichtigste Unternehmen, und das könnte vielleicht auch mit dem gedämpften Kursentwicklung jetzt die letzten Monate zusammenhängen, das ist Café Bourbon. Das ist der Marktführer im Bereich Kapselkaffee, also Kaffeekapseln in Italien. Die haben einen Anteil, der ist größer als der von Nestle. Sie expandieren inzwischen auch international. Man bekommt es auch in Deutschland, also wenn man in die Metro geht oder so, da ist inzwischen Café Bourbon auch die ganzen normalen Packungen verfügbar. Da belastet im Moment der Kaffeepreis, der Rohkaffeepreis, der ist im letzten Jahr in Euro gerechnet um 80% gestiegen. Und was hat natürlich da einen Druck auf die Margen ein bisschen ausgelöst. Wir haben beim Umsatz ein Wachstum von 10% in den 9-Monatszahlen, von 222 auf 243 Millionen Euro. Aber beim EBITDA hatten wir 13,2% Rückgang von 58,3 auf 50,6. Ja, das ist eine Sondersituation. Das dürfte auch mit der wesentliche Grund für die Kursbelastung im Prinzip sein. Diese Geschichte beim Kaffee. Ansonsten, Sie haben an Café Bourbon 60% Anteil. Die restlichen 40% liegen beim Gründer. Und Sie haben quasi, und das ist auch so ein Modell, was Sie durchaus hin und wieder machen, dem Gründer mit Kapital unterstützen und im Prinzip auch mit Know-how, was Internationalisierung betrifft und Markenbildung. Also da sind sie sehr, sehr gut drinnen, den Kern einer Marke, die Stärke einer Marke, das Ganze rauszuarbeiten und auf der Ebene mit dem Unternehmen zu arbeiten, aktiv zu arbeiten und es zu unterstützen. Und Café Bourbon ist, wie gesagt, jetzt in Deutschland. Die versuchen über die italienischen Communities in die Märkte auch reinzukommen. Und das, was sie eben in Italien sehr, sehr erfolgreich geschafft haben, fortzusetzen, und muss sehen, was ich von Leuten, einige aus dem Bekanntenkreis haben sich auch aus Italien teilweise den Kaffee bestellt, um ihn zu testen. Das Feedback war sehr gut, und vor allem muss man das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen im Vergleich zu anderen Anbietern. Sie haben ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil sie eine hohe Qualität im Prinzip zum annehmbaren Preis liefern können. Und dort sind sie eigentlich relativ gut positioniert. Und wie gesagt, das Letzte, was ich von NAV-Schätzungen gesehen habe, müssten die um die 600 bis 700 Millionen NAV wert sein. Also das ist mit Abstand das, was am wichtigsten in der bei der Bewertung jetzt ist. Das zweite und hochinteressante Firma ist die Orfina. Also ich nehme jetzt Santa Maria Novella. Das ist ein Parfüm und Pharmazie, Parfüm, Kosmetika und Co. Unternehmen. Und diese Santa Maria Novella geht auf die älteste europäische, es ist, glaube ich, Apotheke zurück. Über 800 Jahre Tradition. Die pflücken die Kräuter und die Zutaten, die sie brauchen, in den Hügeln um Florenz, machen seit jeher schon keine Tierversuche, haben da im Extrem sehr auf die Imagewirkung, auf eine Luxusmarke geachtet, ja, um das Ganze eben rauszuarbeiten, und haben dort einen Experten reingeholt, der eben schon mal ein Unternehmen deutlich in den dreistelligen Millionenbereich hochskaliert hat im Luxussegment oder im Parfümeriesegment. Und da haben wir in den ersten 9 Monaten einen Umsatzanstieg von 25,5% gesehen, von 37,5 auf 47,1 Millionen. Das Ganze läuft, das entwickelt sich super, trotz, wenn man sieht, dass andere Luxusmarken eben gerade im Moment eher ja ein bisschen Probleme manchmal haben. Das EBITDA ist überproportional gestiegen um 28,2%. Das EBIT ist um 25% auch gestiegen. Ja, also das ist eine traumhafte Entwicklung, und ich sag mal, da sind wir in der Größenordnung bei der Bewertung, was so eine Firma 200, 250 Millionen, was der Anteil allein wert sein darf. Da haben sie 95% dran.
Es kommt ja, man sieht es ja auf dieser Seite, also an die Podcast-Hörenden gerichtet. Wir haben auch im YouTube-Video eine Übersicht mit den Portfolio-Companies, wo die 60% von Café Bourbon oder Bourbone dargestellt werden, wo im Übrigen auch noch eine andere Information mit enthalten ist, nämlich nicht nur, dass die 300 Millionen Umsatz machen und dass sie 80 Millionen dass sie 80 Millionen EBITDA dabei erwirtschaften, was eine 27-prozentige EBITDA-Marge ist. Die haben auch Net Cash da in dieser Gesellschaft wiederum rumzuliegen, weil eben permanent auch der Leverage-Faktor mit angegeben wird. Und auch bei Santa Maria Novella ist es eben so, dass es quasi keine Verschuldung gibt. Also auch das sehr, sehr konservativ geführt, und das drückt sich im Grunde genommen auch bei den anderen Unternehmen aus, bei denen man allerdings insgesamt, und damit kommen wir auf die ganz rechte Spalte dieser Tabelle, eine Sache sehen. Revenue Breakdown by Geography, da ist Italien fast immer im Bereich 90-100%, außer bei Iseo, wo 76% auf einmal im Ausland stattfinden. Das ist aber da eine absolute Ausnahmesituation bei diesem Unternehmen. Ansonsten wirkt es wie ein sehr, sehr italienisches Unternehmen, was vielleicht mal den ein oder anderen Franzosen abwerben sollte, der sich bei LVMH nicht mehr so richtig wohlfühlt. Denn dass da Werte gehoben werden können, ist ja nach den Ausführungen recht offensichtlich.
Ja, also das ist aber auch der Fokus. Die Firma heißt Ital Mobiliare, und es war auch im Prinzip oder das erklärte Ziel, eben italienische im Wesentlichen Unternehmen, die aus Italien kommen, die ihr Geschäft dort großteils machen, eben zu akquirieren und diese eben dabei zu unterstützen, auch ins Ausland zu gehen natürlich, aber im Prinzip auch überhaupt zu expandieren, ja. Und von daher, ja, aber das ist natürlich, das muss man definitiv als regionaler Faktor natürlich mit berücksichtigen. Wobei, wenn wir die Entwicklung jetzt mal in Europa anschauen, das ist Deutschland und Frankreich, was schwach war, Italien, Griechenland und so.
Spanien, ja, also beim Thema Arbeitslosenzahlen und so weiter, die laufen im Moment richtig stark.
Ja, also das sind Geschichten, das muss ja nicht unbedingt von Nachteil sein. Klar, man soll das wissen. Und ich meine überhaupt, es ist, manche sagen auch, okay, du musst einen gewissen Abschlag machen, es ist eine italienische Company. Kommt ja aus der Historie heraus ein bisschen, dass man da manche eher ein bisschen vorsichtiger agieren, jetzt sage ich mal. Aber das, was ich hier, wenn man, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, einfach mal sich die Zeit zu nehmen. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt noch. Wenn ihr euch diese Firma anschaut, nehmt euch die Zeit und beschäftigt euch mal vor allem mit den 4, 5 wesentlichen Beteiligungen. Weil das Ganze, die erste Reaktion, also ich hatte es damals in der Facebook-Gruppe vorgestellt, und die erste Reaktion nach 2, 3, 4 Minuten war, boah, ich habe mir den Screener angeschaut, Zahlen, Margen, nee, ist nichts für mich, bumm, weg. Und für mich ist das eine Company, wo ich immer so schön sage, sie ist nicht screenable. Das ist nämlich meiner Meinung nach eine ganz interessante Nische und könnte auch eine Erklärung sein, warum der ein oder andere eben nicht rein investiert, weil er sie gar nicht findet. Und was meine ich damit? Es hat sich die letzten Jahre einen Trend durchgesetzt, dass immer mehr Leute im Internet Ticker und Co. und wie diese ganzen Screener-Tools im Prinzip heißen, nehmen, durchschauen, nach gewissen, jeder hat da sein eigenes Setup, nach was er sucht, und sich günstige Konstellationen quasi raussuchen und danach die Unternehmen rauspicken. Und da fällt die relativ häufig einfach durch. Ja, und viele Beteiligungsgesellschaften. Und das ist die Geschichte, was, glaube ich, auch so ein bisschen ein Grund sein könnte, warum dass sie dann gern mal links liegen gelassen werden. Und das Zweite darf vielleicht auch nicht vergessen, wenn man mal die ganze Palette der Beteiligungsgesellschaften anschaut. Es gibt immer wieder historische Zyklen. Es gab Phasen, da waren Beteiligungsgesellschaften, boah, richtig hip, da sind sie mit Aufschlag gehandelt worden auf den NAV, weil die bringen ja Mehrwert, die bringen ja in den Unternehmen Power oder Added Value rein, nennen wir, oder im Prinzip einen Zusatzwert quasi rein. Das Ganze muss honoriert werden. Und dann gibt es wieder Phasen, boah, es ist ein Paket, ich komme nicht ran an den Wert, der Abschlag ist gerechtfertigt, und kann man es denn dann als Paket zu dem Preis verkaufen? Und solche, die ganzen Diskussionen kennst du ja rauf und runter. Und das ist natürlich eine Welle, die im Prinzip mit den ja, die mit den Marktstimmungen mitschlägt und die im Moment für die Käuferseite, sage ich mal, ja, gerade in die attraktive, in die richtige Richtung halt ausschlägt, wo man sagen kann, okay, dann nutzen wir das Ganze halt, dass man den Euro für 40 Cent so in etwa bekommt.
Ja, was mir aufgefallen ist, auch bei der Durchsicht der Präsentationsunterlagen, ist die Seite 18, wo mal jemand als Unternehmen auch auf die ESG-Geschichten so eingeht, wie ich es dann eigentlich auch sinnvoll finde, dass man nämlich einfach sich mal bestimmte Teile dessen herausnimmt und wo man dann auch sagt, es geht hier um eine konsolidierte ESG-Performance auf die Ital Mobiliare und die mehrheitlich kontrollierten Portfoliogesellschaften, wo dann einfach mal nach Gender Equality, nach einer Injury Frequency Rate, also Decent Work Kriterien und dem, was ihr hier noch seht. Ich brauche es jetzt nicht im Einzelnen vorsehen, aber da könnt ihr euch ja mal ein bisschen hingucken, weil das sind dann eben auch die Sachen, die dazu führen, dass sich Menschen in dem Unternehmen wohlfühlen. Und was natürlich eine sehr wichtige Folie für mich dann auch ist, ist genau diese hier, nämlich die mit den aktuellen Discounts. Und da sehen wir eben das, was wir eben jetzt ein bisschen rausgekehrt haben. Ne? Also der Wert pro Aktie über den NAV ist eben bei 50 Euro. Und wenn man sich dann eben anguckt, dass diese Aktie bei 26,45 notiert, dann ist das eben ein einigermaßen kräftiger Abschlag. Wir sind hier mal wieder in dieser Thematik, ins fallende Messer soll man ja nicht greifen, wo ich dann aber auch sage, ja, mir doch egal. Wir im Grunde genommen hier bei dem Thema sind, dass wenn ich eben 2000 Euro investieren will, was einfach aufgrund der Portfoliogröße, die mein Echtgeld-TV-Depot jetzt mittlerweile hat, die bessere im Grunde genommen ist, weil in dem Moment, wo ich für 2000 kaufe, werde ich bezogen auf das, wo sich das Depot einigermaßen kurzfristig betraglich hinentwickeln wird, jeweils für 1% von dem für solche Investments vorgesehenen Bereich investieren. Und von daher gebe ich jetzt hier in der Tat als Kauf so weit ein, dass ich bei einem Kurs von 26,40 diese Order mit einem Limit versehe. Das ist sowohl bei der Ital Mobiliare wichtig, dass ihr hier mit Limit ordert, auch wenn ihr zum aktuellen Briefkurs ordert, macht es nicht einfach so, dass ihr die durchklickt, weil es kann dann eben auch bei Stücken in einer Größenordnung von 2, 5, 10.000 Euro mal ganz schnell passieren, dass ihr die erste Seite, wo euch dieses Unternehmen zum Kauf angeboten wird, abgeräumt habt und dann würdet ihr mit den nächsten 100, 200 Stücken auf einmal in höhere Kurse reinlaufen und das muss ja nicht sein. Deswegen bei den Werten, die wir hier gerade besprochen haben, einer 2G Energy und einer Ital Mobiliare unbedingt limitiert ordern, wenn ihr von den Unternehmen dann eben überzeugt seid und sie auch ganz gerne haben möchtet. Und ja, das wäre dann der zweite Kauf am heutigen Tag gewesen, Matthias. Ist hier noch was Wichtiges zu ergänzen?
Nee, wie gesagt, also das haben wir eigentlich als Wesentliche gesagt. Auch hier wieder, es ist eine Langfristgeschichte. Also nicht erwarten, dass in 4 Wochen der Abschlag zum NAV irgendwo hier aufgeholt wird. Die Truppe macht eine sehr gute Arbeit, was bei der Entwicklung, wie sie diese Firmen entwickeln. Sie haben gezeigt, dass sie mit dem Aufschlag zum NAV verkaufen können. Es wird die Zeit kommen, wenn der Markt das auch realisiert. Ja, und wenn das kommt, dann denke ich, werden wir da auch relativ viel Spaß haben.
Genau. Und dieses Unternehmen werde ich dann eben in die Holdings einsortieren. Hier können wir beim nächsten Mal auch noch was da machen. Und beim Thema nächstes Mal bin ich an der Stelle, die wir bei 7+3 auch noch nicht hatten. Ich sehe nämlich auf meiner Aufnahmeuhr, dass wir jetzt im Bereich der 73 Minuten angekommen sind. Aber 7+3 besteht ja aus 3 Aktien. Aber die 73 Minuten überstrahlen erstmal alles. Vor allen Dingen deswegen, weil ich heute am Tag der Aufnahme, am 22. Januar, wir sind jetzt um 15.12 Uhr, um 15.30 Uhr bei mir im Gebäude noch eine Veranstaltung habe, wo ich als Moderator tätig bin. Von daher kann ich jetzt gar nicht riskieren, dass wir das Unternehmen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, jetzt besprechen. Matthias und ich haben uns ohnehin schon für eine zweite Sendung, die wir jetzt noch ein bisschen kurzfristiger gezwungen sind aufzunehmen, verabredet. Das werden wir dann nachreichen, wie wir das machen. Aber ich will euch zumindest schon mal als kleinen Cliffhanger das Unternehmen zeigen, um das es dann als dritte Aktie gehen wird und wo Matthias dann auch erklären wird, wie es eigentlich dazu kam, dass die Danaher-Aktie, ein Unternehmen, was wir hier schon verschiedentlich besprochen haben, wie die eigentlich zu seinem absoluten Portfolio-Schwergewicht werden konnte. Ich vermute, die Antwort wird so einfach wie profan sein, nämlich warten. Aber das erfahrt ihr dann im zweiten Teil von 7+3, für das wir uns dann auch noch neben der Danaher etwas weiteres Spezielles vorgesehen haben, nämlich nochmal so ein bisschen in andere Nebenwerte reinzugucken. Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich sag dir danke, Matthias, bis hierher.
Vielen Dank.
Und wir sehen uns dann zeitnah wieder bei Echtgeld TV. Und ihr bleibt bis dahin bitte gesund. Bleibt natürlich investiert, weiter mit dabei und dann sehen wir uns vermutlich schon in ganz wenigen Tagen, nämlich am Dienstag mit dem zweiten Teil von 7+3 mit Matthias Schmidt. Tschüss aus Berlin.